Hallo, gleich geht's um den Fall Colleen Fernandes und Christian Ulmen. Wir sprechen an verschiedenen Stellen darüber, als wären das bereits bewiesene Tatsachen. Ich möchte aber an der Stelle noch einmal vorab sagen, dass das natürlich alles nur mutmaßlich stattgefunden hat. Das ist ein offizieller Disclaimer, der für die ganze Folge gilt. Und los geht's!
Girl, don't do it. It's not worth it.
Mann!
Nothing beats a jet-ski holiday.
Hard work, Tina.
Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallihallo, Hallöchen, ihr Erbsen. Heute treffen wir uns zu einem besonderen Zeitpunkt. Ehrlich gesagt klingt es, als wäre es eine Sonderfolge. Ist es nicht. Wir haben nur einfach die Aufzeichnung verschoben, weil ich mal wieder krank geworden bin und Zeitstress hatte. Aber es kam uns jetzt ganz gelegen, weil just in diesem Tag Verspätung, den wir hatten, ein Thema reingetrudelt ist, das leider Gottes sehr gut zu unserem Kanalversprechen passt. Wir sprechen heute nämlich über einen Fall der sexualisierten Gewalt. Also falls ihr euch eher nicht danach fühlt oder euch das Thema eigentlich genauso zum Hals raushängt wie uns, würden wir euch sagen, vielleicht skippt ihr die Folge, vielleicht bleibt ihr aber auch dran, weil wir bestimmt auch spannende Gedanken haben. Auweia. Naja, an dieser Stelle erstmal Hallihallo Hallöchen an euch da draußen und hallo an Jovi.
Hallihallo Hallöchen. Ihr hört übrigens gerade Hey Lol. Das ist ein Podcast, wo wir über Internetkram reden. Manchmal auch Memes und Trends und Hypes, also manchmal auch ein bisschen nettere Themen als das, was wir heute besprechen, aber heute reden wir darüber. Eigentlich hatten wir ein anderes Thema vorbereitet, aber wir sind jetzt kurzzeitig in die Bresche gesprungen und haben gesagt, wir machen das jetzt. Aber vielleicht nochmal kleiner Disclaimer, wir nehmen das hier am Freitagmittag auf. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass sich in der Zwischenzeit, bis das hier öffentlich wird und bis ihr das hört, auch wieder neue Sachen ergeben, nur dass ihr Bescheid wisst. Und wir haben dementsprechend auch nur einen Tag Zeit gehabt, uns mit dem Thema zu befassen. Also wahrscheinlich werden wir nicht jeden Aspekt, der da eine Rolle spielt, heute erwähnen können. Aber wir versuchen, so gut es geht, einen Rundumschlag zu machen. So.
Genau, also ihr könnt euch an der Stelle vielleicht schon denken, wir sprechen heute natürlich über den Fall Colleen Fernandes. Da ist gestern eine Spiegelrecherche erschienen plus ein Instagram-Post von ihr, in dem sie Vorwürfe gegenüber ihrem Ex-Mann erhebt. Es ist letztendlich ein 40-Seiten-Katalog an Vorwürfen, der dem Gericht in Spanien vorliegt. Was wir jetzt wissen oder was in dem Spiegel-Text vor allem, worum es darin geht, ist ein Hauptvorwurf, der lautet, über 10 Jahre wurden Fake-Profile von ihr erstellt, über die dann der Ex-Mann 10 Jahre lang mit 30 verschiedenen Männern gesextet hat, telefoniert hat und auch Bilder und Videos verschickt hat. Teilweise waren das Bilder und Videos von anderen Frauen, die aber so aussahen wie sie. Oder eben auch KI-generierte Bilder, die dann, ja, es waren einfach Deepfakes. Es sind außerdem, und das geht, glaube ich, irgendwie meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen unter, stehen außerdem psychische und emotionale Gewalt im Raum, genauso wie körperliche Gewalt. Davon hat die Therapeutin von Fernandes berichtet. Also es ist, wie so oft, ein Brocken.
Ist ein Brocken. Ist ein ganz schöner Brocken. Ich kann ja mal erzählen, wie das gestern war, als wir das, also ich war da gerade, unserer Freundin Sophie, saßen wir bei mir in der Bude und haben einfach so an unseren Computern rumgedödelt und dann meinte sie, ey, yo, war Breaking News. Und wir haben dann zusammen den Spiegelartikel gelesen und ich hatte wirklich, also man ist schon viel gewohnt at this point, aber es war wirklich nochmal ein neues Level an Grausamkeit irgendwie. Und es geht mir gar nicht so darum, dass er das jetzt ist, von dem man es nicht gedacht hätte. Da so weit bin ich eigentlich schon, dass ich gar nicht mehr irgendwelchen Männern unterstelle, dass sie da sowas niemals machen würden. Aber diese, also wie perfide das ist, wie lange das ging, dass er das gemacht hat, während sie verheiratet waren, dass er sie wahrscheinlich getröstet hat, weil es ihr schlecht deswegen ging. Also alles daran ist so eklig, dass ich wirklich noch mal irgendwie, ich habe mich noch erschlagener gefühlt als sonst irgendwie.
Ja, es ist natürlich dann auch so heftig, das auch so aufgerollt zu bekommen und so einem Artikel. Ist nochmal was anderes, als wenn man so Sachen so über Hörensagen mitbekommt. Mhm. Wir wollen auf jeden Fall in dieser Folge heute so ein bisschen, klar, den Fall nachzeichnen. Das haben wir gerade schon ein bisschen. Und dann gehen wir natürlich der Frage nach, wie gehen wir denn jetzt gesellschaftlich mit solchen Fällen um? Was macht es mit Betroffenen? Und vielleicht gehen wir auch so ein bisschen Judith Butler-Mode, wie immer.
Yippie.
Yippie. Ich weiß gar nicht, ich habe gestern das Sharepic gesehen von Juliane Löffler. Das ist tatsächlich die Frau, die immer diese Recherchen macht für den Spiegel. Und habe erstmal einen Screenshot gemacht und mir dann gedacht, oh, das muss ich mir später durchlesen, weil ich an diesem Tag Aufzeichnungstag hatte. Und dann erst so mit der Zeit, ihr habt jetzt das Medienecho mitbekommen, habe dann mich eingelesen und so. Und da hat es mich dann auch schon ein bisschen kalt erwischt. Es erinnert halt auch immer wieder an, ich meine, wir haben jedes Jahr so einen Fall.
Ja.
Jedes Jahr haben wir so einen Fall.
Ja, ist schon eine kleine Tradition irgendwie.
Mhm. Aber vielleicht muss man sich dabei auch vor Augen führen, dass es wirklich nur die Fälle sind, die wasserdicht belegbar sind, die es dann wirklich auch an die Oberfläche schaffen.
Ja.
Und die auch meistens über Jahre vorbereitet werden.
Ja.
Also ich habe mal tatsächlich mit einer Investigativjournalistin vom Spiegel über exakt so ein Thema gesprochen. Und sie war so, man muss sich bewusst sein, wenn man das angehen will, dann wird es einen über Jahre begleiten, dieses Thema.
Ja.
Und das ist natürlich, also es ist ja einfach ein sehr schmerzhaftes Thema für einen selbst und krass viel, dass man dann investiert, einmal völlig abgesehen davon, was dann an Echo auf einen zurückkommt.
Ja.
Aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück und schauen uns mal an, um wen geht's hier überhaupt.
Jo.
Also ihr werdet versuchen, den Teil über den Täter klein zu halten und werde das Nötigste erzählen, aber nur damit ihr das wisst und euch nicht wundert, warum sage ich zum einen seinen Namen nicht so viel und warum erzähle ich nicht so viel über ihn. Naja, es hat den Hintergrund, dass ich versuche, irgendwie den Fokus nicht auf ihn zu legen.
Ja.
Also Colleen Fernandez, Schauspielerin, Moderatorin und in den letzten Jahren war sie außerdem sehr aktiv gegen Deepfakes.
Mhm. Es gibt auch eine Doku.
Mhm. Im ZDF gibt es eine Deepfake-Doku, weil es eben diese Pornos, diese Deepfake-Pornos über sie gab, die seit Jahren kursieren. Und sie hat über Jahre hinweg versucht herauszufinden, woher kommen die.
Mhm.
Und darüber hat sie zum Beispiel mit Hate Aid zusammengearbeitet. Das ist eine Organisation, die sich gegen digitale Gewalt einsetzt. Falls ihr die nicht kennt, ihr könnt da euch hinwenden, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Ich habe mich zum Beispiel mal an die gewendet, weil ich mich aus dem Melderegister habe nehmen wollen lassen. Nachdem mir, also ich bin, von mir gibt es keine Deepfake-Pornos, aber es sind Fotos von mir auf so Pornoseiten aufgetaucht.
Mhm.
Naja, es war auf jeden Fall, es war mein Content, den ich selbst hochgeladen habe, ja. Aber halt teilweise auch so Screenshots aus Videos und so, die dann dort aufgetaucht sind.
Ja.
Und danach ist mir so ein bisschen mulmig geworden.
Mhm. Verständlich.
Und dann habe ich mich bei Hate Aid gemeldet. Das könnt ihr alle in Anspruch nehmen, wenn ihr wollt oder wenn ihr Hilfe braucht. Vielleicht nur ein guter Hinweis und wir verlinken das dann bestimmt in den Shownotes. Außerdem war Colleen Fernandez letzte Woche im Kölner Treff, das ist eine Talkshow vom WDR und da würde ich kurz einen Ausschnitt abspielen. Ja, ich mache es jetzt schnell über meinen Laptop.
Ja, der Laptopende.
Der Laptopende. Stimmt, was sind seine Pronomen? Top
bottom.
She, her.
Warum nicht Lab Bottom?
Lab Bottom.
Dumm.
Warum eigentlich nicht Lab? Die Existenz von Laptop impliziert die Existenz von Lab Bottom.
Guter Tweet.
Oh ja. Okay, halten Sie sich fest.
War lang nicht auf Social Media Portalen. Also hatte die Person eben freie Fahrt und hat da anscheinend in meinem Namen angefangen, mit meinem beruflichen Umfeld zu schreiben.
Okay.
Es wurde dann immer flirtiver. Man hat miteinander telefoniert. Das ging
in
Telefonsex über.
Okay.
Dann wurden Nacktfotos verschickt von mir, die so wirkten wie selber aufgenommen. Dann Videos, als hätte ich mich so heimlich beim Sex gefilmt. Und das alles in meinem Namen, eben mit wahnsinnig vielen Männern.
Und das ist dir erst nach längerer Zeit mitgeteilt worden?
Durch jemanden, der dachte, dass wir in so einem Kontakt miteinander stehen, wovon ich aber nichts wusste. Und dadurch habe ich das erst mitbekommen.
Wie bist du denn auf diese Person dann persönlich getroffen? Also wie
Das sind ja Leute aus meinem Umfeld. Ich habe mit denen zu tun. Also es ist tatsächlich sehr in meinen, also es war schon sehr stark auch mein berufliches und privates Umfeld. Und da sind schon echt heftige Dinge.
Die Person,
Dinge
mit der
passiert.
Du dann zusammensaß, hatte ja ein ganz anderes Intimitätslevel mit dir, mhm. das aber natürlich ein ganz anderes war als du zu der Person.
Ja, absolut. Ja. Und das ist so krass, weil als ich das dann gesehen habe, war das für mich total heftig natürlich. Mhm. Und ich habe jetzt insgesamt ein bisschen mehr darüber mitbekommen. Und desto mehr ich mitbekomme, desto krasser finde ich es. Weil diese Profile eben schon auch wahnsinnig glaubwürdig waren. Und ja. das macht es natürlich noch mal schlimmer, wenn das eben auch so inszeniert ist, ja. dass man das glaubt.
Das ist ja auch extrem professionalisiert, wie man merkt. Ne?
Es ist einfach beängstigend.
Hast du rausgefunden, wer das war? Ja? Bist du rechtlich dagegen vorgegangen?
Das ist ein schwieriges Thema gerade.
Okay, verstehe.
Ja, auch Beweise, ja.
Ne? ja. So. Oh Gott. Okay, okay. Ja.
Also, es ist, das ist schon echt alles ganz schön krass und deswegen bin ich auch für eine Identifikationspflicht.
Mhm. Schwieriges Thema gerade.
Ja, da wusste sie ja schon, dass die ja. Recherche bald kommt und sie wusste natürlich auch, wer der Täter ist.
Mhm.
Ich finde es so krass, wie stark die Frau ist,
mhm.
wie mutig das ist, sich dem ganzen Scheiß jetzt auszusetzen. Und sie ist ja seit 10 Jahren damit am Wursteln mit diesem Thema
mhm.
und am Leiden. Und sich das jetzt nochmal zu geben, dass es alles nochmal öffentlich aufgerollt wird, finde ich sau stark und sau bewundernswert. Und ich bin echt froh, dass sie das jetzt macht.
Mhm. Ja, die Geschichte dazu ist ja, dass Ende 2024 er ihr praktisch gebeichtet hat, dass von ihm
ja.
diese ganzen Inhalte kommen, weil er diese Chats gemacht hat.
Er hat gezittert und ihr ist gebeichtet.
Oh mein Gott.
An Weihnachten wohlgemerkt.
An Weihnachten.
Kurz ja. bevor sie zu den Schwiegereltern fahren wollten, finde ich auch, also ich meine, es ist ein Detail, aber macht es irgendwie noch krasser.
Ja.
Also.
Oh.
Ja.
Naja, und jetzt kurzer Einschub zu ihm. Also, er ist ja auch Schauspieler, Comedian, Moderator. Er hat zum Beispiel die Sendung Jerks. Im Rahmen dessen ist ein toller Gag passiert. Anscheinend war er immer stolz darauf, dass die Gags improvisiert sind und so mhm. und es nicht so doll geskriptet ist.
Ja.
Und dabei ist wohl jener Gag entstanden.
Du kannst in die Sch*** von meiner Freundin gucken, ich kann in die Sch*** von deiner Freundin gucken. Aber wir können beide noch in zwei extra Sch*** gucken.
Also,
ja.
Jeder von uns gibt eine Sch*** in den Topf
mhm.
und kriegt zwei Sch*** dafür raus. Also für das Investment von einer Sch*** kriegen wir zwei Sch*** raus.
Ich krieg deine Sch*** du kriegst meine Sch***
Genau, also du gibst deine Sch*** und ich gebe meine Sch*** und dafür kriegt jeder die Sch*** vom anderen. Also investieren wir eine Sch*** und kriegen zwei Sch*** raus plus zwei extra Sch***
Plus die zwei extra, plus Colin und Janas. Besser kannst du nicht investieren.
Also das ist es war vom TikTok-Kanal von join.de
mhm.
und was ihr da an Klicken gehört habt, ist der Scheiden- und Mösen-Counter.
Ah.
Ja.
Die spielen sich da ja auch selbst.
Mhm.
Also wie viel war da überhaupt Geschauspiel? Also haben sie sich einfach beim normalen Reden gefilmt, I guess. Ey, ich muss ja jetzt sagen, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung und Meinung. Und vielleicht, also ja, muss man mir nicht zustimmen, aber ich hatte schon immer ein fishy Gefühl bei dem Mann.
Mhm.
Auch schon ganz früher, als er so mein neuer Freund gemacht hat, wo es ja darum ging, Leute so zu verarschen und so in unangenehme Situationen zu bringen, wo er immer so mega unangenehme Männer gespielt hat und dann damit so Leute geprankt hat quasi. Mhm. Ich konnte mir das schon immer nicht gescheit angucken, weil es mir so, also ich fand es so unangenehm, mir anzugucken, wie er die Leute in diese unangenehmen Situationen bringt. Und ich finde, es spricht einfach dafür, dass jemand Spaß daran hat, Macht über Menschen zu haben.
Mhm.
Und ich fand auch Jerks konnte ich mir nicht geben. Unerträglich. Hat mir richtig physische Schmerzen bereitet, weil es auch so krass auf dem Erschaffen einer unangenehmen Atmosphäre beruht.
Mhm.
Und dieser Humor nur auf Cringe basiert. Und ich finde es richtig schwer zu ertragen. Und deswegen war ich auch nicht so, also ich war nicht darüber geschockt, dass er jetzt irgendwie irgendwas gemacht hat. Ich war nur geschockt über das Ausmaß.
Mhm.
Aber klar, ich will jetzt niemanden schämen, der Jerks lustig fand oder ihn lustig fand. Aber mir war es schon immer, also ich fand es schon immer sass.
Ja, man kann ja auch sagen, solche Sachen wären auch mit Konsens möglich gewesen. Also man
ja.
kann ja solche Sachen konsensuell abklären und machen. Und ich finde, daran wird deutlich, dass es ja halt nicht um, wie er behauptet, um den Fetisch geht, sondern es geht um Machtmissbrauch.
Ja.
Es geht um den Vertrauensbruch, es geht um Gewalt, die ausgeübt wird, und es geht nicht um eine sexuelle Vorliebe.
Ja, vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was er zu dem Thema Fetisch gesagt hat in seinem, also in dem Spiegelartikel wird er quasi zitiert, dass er gesagt hat, zu seinem Anwalt, glaube ich, hat er gesagt, er habe leider einen Fetisch entwickelt, der offensichtlich darauf beruht, dass er seine Frau gegen ihren Willen sexuell zur Verfügung stellt anderen Männern. Und ich habe damit ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich finde, Fetisch ist das falsche Wort dafür. Das ist einfach, ja, grausam.
Ja.
Keine Ahnung. Also ich finde, wenn man das als Fetisch bezeichnet, dann macht es das irgendwie, also das redet es irgendwie klein.
Mhm. Ja, wichtig, dass du, finde ich, das nochmal deutlich gemacht hast. Dazu kommt ja auch, dass er nicht nur seine komische, frauenfeindliche Comedy da gemacht hat, die vielleicht mit einem Augenzwinkern kam oder auch nicht, sondern auch sich als feministisch positioniert hat. Und das ist ja etwas auch, was wir inzwischen kennen, dass gerade Männer, die sowas mit wehenden Fahnen vor sich hertragen, einen irgendwie doppelt enttäuschen. Er hat sich, glaube ich, in einem Interview mit der WAZ, also der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, stimmt es?
Ich glaube schon.
Ja, auf jeden Fall mit einer Zeitung als so eine Art Vorzeigefeminist bekannt und bezeichnet. Und darüber berichten jetzt natürlich alle Medien. Und wirklich, es hat, glaube ich, einen Tag gedauert, nicht mal einen Tag, bis schon wieder die Rufe nach Unschuldsvermutung laut wurden. Mhm. Und die Welt zum Beispiel titelt, ich warne sehr davor, Christian Ulm vorzuverurteilen. Und ich denke mir da, also klar, Betroffenen glauben sowieso, wenn man das nicht kann, dann doch wenigstens auf Medienberichterstattung vertrauen oder zumindest auf die Angst von Medienhäusern verklagt zu werden.
Ja, ich glaube, darauf können wir schon vertrauen. Ja, dieses Unschuldsvermutung. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen, damit wir nicht selber verklagt werden. Also natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber es ist halt so ein, also dieses immer wieder Schreien nach Unschuldsvermutung lenkt halt einfach vom Diskurs ab. Es gibt Sachen, die wir wissen, siehe Spiegelartikel, wie gesagt, der Spiegel würde das so nicht veröffentlichen, wenn es nicht alles belegbar wäre, weil sonst würden die in Teufels Küche kommen. Denen war klar, dass die verklagt werden. Und allein das, was man schon weiß, da muss man gar nichts mehr vermuten, ist ja schon unter aller Sau genug, um festzustellen, dass das ein unmoralisches, ekeliges Verhalten von ihm war. Da muss man nicht auf ein Gericht warten. Man muss auf ein Gericht warten, um ihn als verurteilt zu bezeichnen. Aber mit dem, was man weiß, siehe Spiegelartikel, kommt man ja schon recht weit.
Ja, weil wir schon beim Thema Verklagen sind, es kam gestern Abend auch schon die Mitteilung von dem Anwalt Christian Scherz, den kennen wir schon aus anderen Fällen, den wirst du gleich so ein bisschen aufrollen, wer er ist, weil er sehr relevant ist für die deutsche Medienbranche.
Ja.
In diesem Schreiben von dem Anwalt heißt es, die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt, gegen den Spiegel rechtliche Schritte einzuleiten. Es würden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet.
Ja.
Ihr habt die Vermutung, es wird genau Folgendes passieren. Es wird Klagen geben gegen unwichtige, winzige Details in diesen Fällen, wo dann die Leute Recht bekommen.
Ja, also und Recht dann, bekommen, dass man bestimmte Sachen nicht mehr öffentlich sagen darf.
Ja, nicht mal nur das, sondern auch so, weißt du, ich denke ganz oft an so letzte Woche zum Beispiel, hat die AfD gewonnen gegen Korrektiv in der Berichterstattung über das Potsdamer Treffen. Da ging es aber um Meinungsäußerungen, winzige kleine Details in einem Artikel.
Ja.
Hat nichts geändert an dem ganzen Fall.
Ja.
Trotzdem gab es die Schlagzeile, AfD gewinnt gegen Korrektiv. Ja. Und das ist, was hängen bleibt bei den Leuten. Und ich wette, es wird jetzt bei dem Fall ganz genauso passieren, dass man sagen kann, okay, der Großteil stimmt, aber in diesem Detail war irgendwas, eine winzige Kleinigkeit, die irrelevant ist, nicht richtig. Das ist aber dann das, was hängen bleibt bei den Leuten, weil kein Schwein mehr liest als eine fucking Headline-Zeile.
Ey, weißt du, wie oft ich in den letzten Jahren in einer fucking Kommentarspalte mit irgendwelchen Männern gestritten habe, die gesagt haben, Till Lindemann wurde freigesprochen. Till Lindemann wurde nicht freigesprochen. Es wurde fallen gelassen. Das ist ein Riesenunterschied. Es geht mir so auf den Sack. Und es kann wirklich sehr gut passieren, dass das jetzt wiederkommt, dass halt quasi so unterlassungsmäßig Shoutout Gil Oferim, und eine Unterlassung in irgendeiner Art und Weise über irgendwelche Aussagen, Details kommt und dann eben sie es schaffen, dass das Narrativ sein wird, er wurde freigesprochen. Und das geht, also das macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig.
Ich denke mir bei solchen Fällen auch lieber, ich habe lieber einer Person mehr geglaubt, die
ja
irgendwie Scheiß erzählt hat, als einem potenziellen Täter in Schutz genommen.
Ja.
Also, und ich weiß noch nicht, ob die Leute sich alle diesen Spiegelartikel durchgelesen haben.
Mach das
weil
mal.
Es geht nicht nur um die Deepfakes.
Ja.
Es geht auch um Fälle von häuslicher Gewalt, ja, bei denen die Polizei schon gerufen wurde. Es ja gibt Zeugen. Es gibt eine Therapeutin, die berichtet.
Ja,
es
unter gibt, Eid.
Ja, also ich, was wollt ihr noch?
Ja.
Es ist doch egal, ob der schuldig gesprochen wird oder nicht.
Vielleicht dazu noch mal kurz in dem Spiegelartikel. Es geht wirklich ein bisschen unter diesem ganzen Deepfake-Thema und über dem Männer-sind-lost-Thema, dass es da eben nicht nur um so digitale Gewalt geht, sondern eben auch um physische. Und dass sie zum Beispiel einmal, als sie sich gestritten haben, so Angst vor ihm hatte, dass sie von einem Fenster aus deren Wohnung in Spanien um Hilfe gerufen hat und Leute aus dem Café unten die Polizei gerufen haben und auch die haben unter Eid ausgesagt, dass das so passiert ist. Also es geht um ein ganzes Konglomerat an Missbrauch.
Gewalt über Jahre.
Ja.
Ja.
Also
mutmaßlich.
Ja, und die Spitze des Eisbergs ist eben dieses über Jahre in ihrem Namen Männer anschreiben und Bilder verschicken und ja, also ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man sowas rausfindet. Über seinen eigenen Ehemann.
Mhm.
Und die haben auch ein Kind, das jetzt 14 Jahre alt ist. Stell dir das mal vor.
Alter. Wie mit Männern leben.
Ja. I don't know.
Ja, ich glaube, wenn wir schon jetzt nicht nur über den Fall reden, sondern auch darüber, wie gehen wir mit solchen Fällen um und wie wird darüber gesprochen, da finde ich immer wieder sehr relevant, dass gerade sexualisierte Gewalt erstens ein extrem vergeschlechtliches Thema ist. Also natürlich werden alle Geschlechter zu TäterInnen und natürlich werden alle Geschlechter zu Opfern. Nichtsdestotrotz sind die Täter in der Regel Männer.
Ja.
Und ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, was wir Jungs beibringen, in Bezug, nicht nur in Bezug auf sexuelle Aufklärung, sondern ehrlich gesagt in Bezug auf alles, dass wir ihnen Empathie abtrainieren, sich selbst gegenüber, aber insbesondere anderen gegenüber, dass wir ihnen beibringen, sie müssen ihren Willen durchsetzen, sie haben Ansprüche, dass Jungs von klein auf patriarchale Machtansprüche eingetrichtert bekommen und das sich natürlich auch auf einer intimen Ebene äußert. Und trotzdem haben wir irgendwie dieses Bild von sexualisierter Gewalt, dass es ein Mann im Gebüsch ist, der einen überfällt im Park. Am besten, wenn man das medienwirksam instrumentalisieren will, dann lädt man das Ganze noch rassistisch auf. Dann ist es ein nicht weißer Mann, der eine weiße Frau überfällt. Die Realität ist aber, dass die Gewalt in der Regel im direkten Umfeld lauert. Also gerade jetzt sind ja auch viele Leute darüber so heftig überrascht, dass es einfach ihr Ehemann ist. In der Regel ist es aber so.
Ja.
Und dann spielt, glaube ich, auch bei diesem Diskurs noch ein Begriff, eine Rolle, der auf Kate Mann zurückgeht. Das ist eine Philosophieprofessorin, die nennt den Begriff Himpathy zum ersten Mal im Buch Down Girl, The Logic of Misogyny.
Empathy for Man.
Oh mein Gott.
In das Axe-Bodyspray unter den Empathien.
Hast du schon mal von dem Begriff gehört, nee, Jovi? Wirklich?
Aber gefällt mir gut. Ich glaub nicht, nee.
Wirklich, ich war so, ich dachte, du lachst, weil wir den so oft erwähnen.
Nö, okay. Haben wir, glaube ich, noch nicht.
Okay, also es geht, es meint damit eine überproportional große Empathie gegenüber Tätern, wenn sie sich in einer Machtposition befinden. Also zum Beispiel reiche, weiße Männer mit Status.
Ja.
Sie zeichnet das nach an dem Beispiel von einem, ich glaube, Sportler, einem Sportstudenten oder so, der mehrmals Frauen vergewaltigt hat.
Ich erinnere mich an den Fall.
Ja.
Ja, von wegen, er hat doch so viel Potenzial und deswegen wurde er dann freigestellt.
Exakt. Ja. Genau, der hat eine extrem milde Strafe bekommen. Unter anderem wurde sogar in dem Urteil eben genannt, ja, man will sein restliches Leben nicht zerstören und er hat ja so viel, genau so viel Chancen und ja. Bla bla bla. Und das kennzeichnet eben eine Ungleichbewertung, weil das, was er den Frauen angetan hat, wird deren Leben vermutlich sehr lang begleiten und sie sehr weit, sehr tief prägen, während man auf ihn dann irgendwie in so einem Moment Rücksicht nimmt und ihm Empathie entgegenbringt.
Ja.
Und ich glaube, das ist, ich finde, das klingt immer so an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn man sich bewusst macht, wie Gesellschaft funktioniert und wie Macht funktioniert und dass es entlang dieser Strukturlinien von Geld, Status, Race, Behinderung und so weiter entlangläuft, dann finde ich, macht es sehr viel Sinn,
natürlich,
dass sie auch auf so einer emotionalen Ebene davon profitieren.
Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ein mächtiger, weißer, hetero Cis-Mann schon sehr viel schlimme Sachen machen muss, damit es zu einer adäquaten Reaktion kommt.
Ich glaube, das funktioniert im Sinne von Privilegien, die wir solchen Menschen in Machtpositionen einräumen, genauso in der umgekehrten Ebene, dass wir Opfern diese Empathie entziehen und an ihrer Glaubwürdigkeit zum Beispiel auch zweifeln, wenn sie bestimmten Mustern nicht entsprechen.
Übrigens auch jetzt schon wieder 100-mal passiert in den Kommentarspalten über Christian Ulm, was mich nicht geschockt hat, aber trotzdem wieder wütend gemacht, weil es ist wirklich ein Fall, wo die Lage recht klar ist.
Mhm.
Und trotzdem kommt immer dieses, vielleicht denkt sie sich das alles nur aus.
Mhm.
Das finde ich echt wild.
Das finde ich, also krass, dass du dir die Kommentarspalten reinziehst, mir reicht meine schon.
Ja, ich wünschte, ich würde es nicht machen, aber das ist immer wie so ein, wie als würde man so an so einer Wunde kratzen.
Ne? Ja.
Ich kann es da nicht lassen, aber ich bereue es jedes Mal.
Verstehe.
Ja.
Also, warte, was wollt ihr dazu nur sagen? Empathy haben wir jetzt abgeknuspert. Ah ja, ich finde auch, man merkt sogar, also was du gerade gemeint hast mit dem, es ist so doll, Männer können sogar Sachen zugeben und es wird ihnen dann noch Zweifel eingeräumt.
Ja, ich erinnere gerne nochmal an El Hotzo an dieser Stelle.
Ja, jetzt, ich möchte natürlich nicht alle Männer in einen Topf werfen, also nicht alle Männer in einen Topf werfen, aber wir wissen, also ich möchte nicht die
Sagst du etwa not all men?
Nein, ich sag nicht not all men, aber ich möchte sagen, das Spektrum an misogyner Gewalt ist groß.
Ja.
Ich verstehe, wenn Leute sagen, du kannst doch nicht Epstein, Ulmen, El Hotzo und so weiter und so fort in einen Topf werfen und umrühren.
Nee.
Das ist, glaube ich, auch falsch. Aber trotzdem,
sie sind Teil einer Pyramide mit desselben Problems.
Ja.
Und der Eisberg ist vielleicht gerade bei Epstein.
Genau. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Okay, wir haben einerseits Machtstrukturen, die dafür sorgen, dass Männern in Machtpositionen Empathie entgegengebracht wird und Privilegien eingeräumt werden. Und gleichzeitig haben wir entgegengesetzt dazu Empathie und Möglichkeiten, die Opfern entzogen werden, je nachdem, welche Privilegien sie haben. Deswegen sehen wir auch, faktisch ist es zum Beispiel so, dass Frauen mit Behinderung öfter Opfer sexualisierter Gewalt werden, als zum Beispiel able-bodied Personen.
Ja.
Ich glaube, den Mythos der schwarzen, wütenden Frau, davon haben wir wahrscheinlich alle schon gehört, wenn man Sachen wütend äußert und emotionalisiert äußert, dann wird direkt an der Glaubwürdigkeit gezweifelt.
Ja.
Dann spielt natürlich auch Kohle eine Rolle, also dass man öffentlich sprechen kann. Dieses Risiko kann man nur eingehen, wenn man weiß, ich kann mich irgendwie absichern und ich habe die finanziellen Mittel, mich dagegen zu wehren.
Ja, ich kann mir die krassen Anwälte leisten.
Ja. Ich weiß, ich bin nicht so richtig strukturiert in meinem Erzählen gerade und das wird auf jeden Fall so in meiner Hausarbeit nicht auftauchen, aber wir haben hier mit der heißen Nadel gestrickt, Leute.
Ja, wir sind heute ein bisschen chaotisch, aber das liegt einfach daran, dass wir das jetzt hier alles so richtig schnell zusammenzimmern mussten. Soll ich vielleicht mal kurz erklären, wer dieser Anwalt ist, von dem wir gesprochen haben?
Ja.
Weil wir es gerade von Anwälten hatten. Also der Name sagt euch vielleicht schon was. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, dass das so ein bekannter deutscher Medienanwalt ist und der ist spezialisiert, also er heißt Christian Scherz. Und er ist spezialisiert auf Reputationsschutz, Entertainment Law und Krisenkommunikation und eben durch richtig viele Promi-Fälle bekannt. Also zum Beispiel hat er Jan Böhmermann vertreten in dieser ganzen Erdogan-Schmähgedicht-Geschichte. Er hat Thomas Gottschalk mehrfach vertreten wegen Falschbehauptungen der Medien bezüglich seines Gehalts, dem Unfall von Samuel Koch und der Beziehung zu seiner Ex-Frau. Dann hat er mal Herbert Grönemeyer vertreten, als der von zwei Paparazzis angezeigt wurde, weil die ihm Handgreiflichkeit vorgeworfen haben, wurde aber freigesprochen. Und der Fotograf wurde wegen Falschaussage behelligt. Dann hatte er mal Claudia Roth gegen die AfD vertreten. Und er war auch beteiligt am ersten großen deutschen MeToo-Komplex um Dieter Wedel, den Regisseur, und hat dort betroffene Frauen vertreten. So, das ist die eine Seite der Medaille. Mhm. Jetzt kommt die andere. Er hat Cristiano Ronaldo vertreten, auch zu diesen Vergewaltigungsvorwürfen. Dieses Strafverfahren wurde eingestellt 2019. Till Lindemann, ihr kennt den Fall alle, auch das wurde eingestellt. Er wurde nicht freigesprochen, ich sag's nochmal. Dann hat er Finn Kliman in diesem ganzen Maskengate vertreten. Unseren Berliner Bürgermeister Kai Wegner vor kurzem, während dieses Berliner Stromausfalls im Januar, wo es hieß, er habe Tennis gespielt. Und er daraufhin quasi so eine schnelle Pressemitteilung zur Abwehr von Klagen rausgehauen hat. Genau. Und er tritt eben auch regelmäßig in Talkshows auf und in Formaten. Ah ja, ganz vergessen, Jérôme Boateng hatten wir auch noch mit
klar,
auf der Liste.
Klar, wer sonst?
Genau. Und es gibt auch eine Doku über den, der Staranwalt Christian Scherz und die Medien. Und die wurde wiederum kritisiert, weil er da als so ein MeToo-Vorkämpfer inszeniert wird, obwohl seine Rolle im Fall Dieter Wedel recht umstritten ist. Tatsächlich fühlte sich eine der Betroffenen von ihm verraten, weil sie falsch über die Verjährung der Straftaten informiert worden ist. Und Scherz betont in der Doku die Unschuldsvermutung für Mandanten, wie zum Beispiel Till Lindemann, nennt aber gleichzeitig Dieter Wedel einen Täter im übertragenen Sinne. Mhm. Also schon recht zweischneidig alles. Man muss dazu sagen, Anwälte müssen natürlich keine moralischen Kompass in der Hinsicht haben. Das ist Teil des Jobs. Jeder hat das Recht, vertreten zu werden und so weiter und so fort. Mhm. Bei ihm fällt natürlich aber schon sehr auf, dass das sehr verschiedene Seiten vom Spektrum sind, wen er vertritt und für was er steht. Auf jeden Fall in den letzten Jahren ist er vor allem dadurch bekannt geworden, dass er eben oft prominente Männer vertreten hat, denen was vorgeworfen wurde. So.
Ich möchte an der Stelle auch ein kleines Veto einlegen, weil es gibt sehr wohl Anwältinnen mit moralischem Kompass. Also ja. Zum Beispiel jetzt Colleen Fernandes wird vertreten von Christina Klemm. Die und Asha Hedayati, also Christina Klemm und Asha Hedayati, die sind beide ja Anwältinnen, die sich spezialisiert haben auf patriarchale Gewalt, würde ich sagen.
Ja.
Und die sehr wohl beweisen, dass es miteinander vereinbar ist, einen moralischen Kompass zu haben und
ja.
Anwalt zu sein. Die Frage ist halt, glaube ich, wie will man reich werden?
Mhm.
Und hat man Ideale oder nicht?
Ja. Lass mal so stehen. Die haben wir nicht verklagt.
Jetzt haben wir hier ja aber so einen Sonderfall. Nämlich ja. Nicht nur, also wie gesagt, wir haben diesen 40-Seiten-Katalog an Vorwürfen. Aber ein sehr großer Teil dieser Vorwürfe ist eben digitale, sexualisierte Gewalt.
Ja.
Die kennen wir in der Form jetzt schon, weil sie erst vor ein paar Wochen Headlines gemacht hat, nämlich mit Grok, der KI von X.
Ah ja.
Da gab es einen großen Skandal. Die hat nämlich die Funktion eingeführt, dass man Bilder bearbeiten kann. Unter anderem kann man Personen ausziehen lassen von einer KI.
Mhm.
Und da sind wirklich tausende Fotos entstanden gegen den Willen von Frauen, in denen sie auf einmal nackt waren oder leicht ja. bekleidet waren. Inklusive Kinder übrigens.
Mhm.
Und natürlich oft gegen ihren Willen. Und da wurden im Zuge dessen natürlich die Rufe laut nach Regulierung. Das ist auch tatsächlich immer noch so. Also es ist auch jetzt, glaube ich, eine große Forderung von Colleen Fernandes,
mhm.
dass man solche Sachen sanktioniert. Und ich verstehe den Impuls komplett, möchte aber gleichzeitig hier trotzdem nochmal einen anderen Begriff einführen, nämlich Carceral Feminism. Hast du davon schon mal gehört, Jovi?
Carceral? So ein Auflauf?
Der Auflauf, Feminism.
Klingt gut.
Ich liebe Überbackenes.
Ja.
Oh mein Gott. Nee, Carceral.
Ah, was heißt das?
Ich weiß nicht mehr genau, wie der deutsche Name dafür ist. Naja, auf jeden Fall. Es ist Feminismus, der Lösung für genderbasierte Probleme, vor allem im Strafrecht sucht.
Mhm.
Also es sind diese ganzen Petitionen, in denen gefordert wird, unaufgefordert gefilmt zu werden,
ja,
beim Joggen soll verboten werden, Upskirting
ja.
und so weiter und so fort. Und das wird kritisiert zum Beispiel von Özge İnan ist ja auch eine Internetperson, aber auch jemand, der Jura studiert hat.
Ja.
Und die zum Beispiel irgendwann mal sowas gepostet hat in ihrer Story wie, es bestünde jetzt schon die Möglichkeit, Leute zu schützen mit bestehendem Recht, wenn es so ausgelegt werden würde.
Ah ja.
Deswegen war sie, glaube ich, ja, dem eher feindlich gesinnt, denn es gibt viele Nachteile daran. Ich habe mir einen Text angeguckt vom Verfassungsblog von der Kriminologin Morgenstern und sie schreibt dazu, Zitat, Täter sind dabei stets Männer, Opfer sind stets Frauen, die vom Staat beschützt werden müssen, durch Inhaftierung der Täter, nicht durch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen. So verschwinden individuelle wie strukturelle Ursachen geschlechtsbezogener Gewalt aus dem Blickfeld und mit ihnen wissenschaftliche Erkenntnisse über deren Entstehung. Während Erfolge im Sinne einer Reduzierung von häuslicher Gewalt oder Sexualstraftaten nicht nachzuweisen sind, geraten auf diese Weise sowohl auf Täter- als auch auf geschädigten Seite vor allem diejenigen unter Druck, die marginalisierten Gruppen angehören. Insbesondere Schwarze und Arme werden von Polizei- und Strafverfolgungsmaßnahmen hart getroffen.
Ja.
Also, wir sehen praktisch, okay, hier wird nicht der Fokus auf Präventionsmaßnahmen gelegt, auf Schutz, sondern der Fokus ist stets täterbasiert. Wir versuchen, die irgendwie zu bestrafen und haben aber gleichzeitig keine Lösung. Eine Lösung wäre zum Beispiel mehr Gelder für Frauenhäuser.
Ja.
Aktuell,
das ist so überfällig.
Ja. Aktuell haben wir nämlich einen krassen Mangel, was Frauenhäuser angeht. Und die werden weiter angegriffen, also die Möglichkeiten von Frauenhäusern, indem es ja denen finanziell sehr schlecht geht. Gleichzeitig haben wir Angriffe auf die Aufklärung. Das haben wir jetzt zum Beispiel kürzlich erst gesehen durch Regierungswechsel in Berlin.
Da wurde alles gekürzt, was man kürzen kann, was irgendwie sinnvoll ist.
Exakt. Gleichzeitig möchte ich an der Stelle auch noch die Gegenseite beleuchten. Die hat sie auch aufgeführt. Also Zitat wieder. Eine vollständige Ablehnung staatlicher Interventionen in Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt lässt aber zentrale Fragen nach wirksamem Schutz und verlässlicher Unterstützung häufig offen, zumal diese ohne ein strafrechtliches Rückgrat, also ohne entsprechende Verbotsnorm, praktisch kaum durchsetzbar wären.
Ja.
Diese Debatte wird im Übrigen schon lange, auch in Deutschland, zwischen feministischer Kriminologie und dem abolitionistischen Lager geführt.
Ja.
Ohne strafrechtliche Markierung, so ein weiterer Einwand, bleiben bestimmte geschlechtsbezogene schädliche Verhaltensweisen dem gesellschaftlichen, vielfach noch patriarchal geprägten Unrechtsbewusstsein häufig entzogen.
Ja.
Dies mag bedauerlich sein, dürfte aber der Realität entsprechen.
Ja.
Also wir haben irgendwie einerseits das Problem, oft sind solche Sachen halt, also wie rechtlich gegen Sachen vorzugehen, der einzige Hebel, den man hat, während gleichzeitig an den Möglichkeiten, die man Opfern bieten will, gespart wird.
Ja.
Es ist ein Dilemma.
Plus niemand steckt Geld in irgendeine Art von Prävention.
Ja.
Was ja vielleicht auch mal eine sinnvolle Maßnahme wäre.
Ja.
Ja.
Ich habe damals auch so ein Reel gepostet zu dieser ganzen Grog-Thematik, wo ich auch gesagt habe, so das Problem sind nicht die technischen Möglichkeiten, die wir haben, sondern das Problem sind Männer. Und ich glaube das auch weiterhin. Ich glaube weiterhin, wenn wir, also
die Ratlosigkeit.
Ja, wirklich. Weißt du, es ist natürlich eine neue Ebene, die eröffnet wird. Aber das Problem, das da auftaucht, taucht in jedem anderen Lebensbereich von Menschen auf, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind.
Weltweit.
Ja. Deswegen, klar können wir die Möglichkeit wegnehmen, indem wir das einschränken. Wurde es ja jetzt auch. Also es gibt jetzt diese Funktion bei GROG, gibt es so in der Form nicht mehr. Aber dann findet es da nicht mehr statt, dann findet es woanders statt.
Ja.
Ah ja, ich weiß auch nicht, es tut mir leid, mein Gehirn ist so püriert, deswegen glaube ich, kann ich hier nicht die stringentesten Gedanken formulieren der Welt. Aber man landet dann immer wieder bei dem Punkt, was wünscht man sich denn eigentlich? Und du hast zum Beispiel auch ein Reel gepostet, wo es darum ging, was du dir von Männern wünschst.
Ja.
Magst du das mal kurz wiedergeben?
Also, es ging ja dann im Zuge dessen natürlich schnell wieder die Diskussion los, die so ein paar Schritte zurückgeht und sagt, warum kämpfen wir solche Kämpfe immer nur unter uns Frauen? Wieso äußern sich immer nur Frauen dazu, wie abgefuckt das alles ist?
Mhm.
Und ich mache in meinem Umfeld die Beobachtung, einige meiner besten Freunde sind Männer, ob man es glaubt oder nicht. Und ich mache die Beobachtung, dass da große Unsicherheit herrscht, wie viel einem zusteht, sich da einzumischen.
Mhm.
Weil sie natürlich das Gefühl haben, es wird irgendwie als performativ wahrgenommen, wenn sie sich für Feminismus einsetzen, wenn sie sich äußern, wenn sie sich wütend zeigen, weil sie sind ja selber Männer.
Mhm.
Und irgendwie geht mir das mega auf den Sack, weil es bleibt bei mir halt das Gefühl hängen, dass es Männern manchmal wichtiger ist, dass sie selber nicht blöd dastehen, als für was einzustehen, woran sie eigentlich glauben. Und ich denke mir, wenn ihr sauer genug wärt, wäre euch das scheißegal, dass ihr gerade blöd ausseht, wenn ihr, also wenn jetzt Leute euch auslegen, dass ihr jetzt vielleicht performativ seid, weil ihr euch zu Feminismus äußert. Und es geht mir auf den Sack. Ich habe diese Gedanken auch manchmal, jetzt nicht in Bezug auf Feminismus, aber auf andere Diskriminierungsformen, von denen ich nicht betroffen bin, wenn ich mich dazu äußere. Natürlich kann man es mir so auslegen, dass ich gerade versuche, mein Image zu polieren, indem ich mich für Leute einsetze. Aber so be it. Mir ist es wichtiger, dann was gesagt zu haben, als dass vielleicht mal fünf Leute denken, dass ich das nur mache, weil es geil aussieht und um mich zu profilieren.
Ja, da ist es auf jeden Fall das kleinere Übel, würde ich sagen.
Ja, und es geht mir auf den Sack, dass Männer das halt immer noch, dass die so mit sich kämpfen und so denken, oh, wenn ich das jetzt poste, dann denken die vielleicht, ich will mich profilieren. Und dann, ja, dann sollen sie das halt denken, meine Fresse. Also ich bin inzwischen echt ein bisschen sauer. Es tut mir leid. Aber es geht mir einfach, also bin einfach müde davon, dass wir immer nur so allein an weiter Front stehen. Und es wird ja auch alles immer schlimmer. Und dieser Graben zwischen Männern und Frauen wird immer größer und immer größer. Und es liegt auch daran, dass die Männer, die sind Human Beings sind, damit nicht hausieren gehen, dass es möglich ist, ein Mann zu sein und trotzdem gute Meinungen zu haben und sich für Leute einzusetzen und so.
Also ich sehe deinen Punkt. Gleichzeitig widerspreche ich dir auch ein bisschen. Weil, ja, endlich Streit! Ja, also weil einerseits denke ich mir so, ja, ich verstehe die Rufe danach, dass Männer sich positionieren sollen und dass man Empörung will von Männern und dass man auch mitbekommen will, dass Männer das nahe geht und was mit denen macht. Weil man, und ich verstehe, dass es vielleicht auch ein Outlet für Wut ist, diese Forderung zu haben und es auch wirklich einer der wenigen produktiven Gefühle ist, die man gerade haben kann. Also weil das ist was, wo man das Gefühl hat, man kann vielleicht noch was bewirken oder was ändern. Gleichzeitig denke ich mir, ich bin froh, dass ihr eure Schnauze haltet mal, ausnahmsweise.
Ja, also verstehe ich auch irgendwie. Und ich verstehe auch irgendwie den Impuls, dass man sagt, ist es nicht mein Kampf? Aber stell dir vor, ich würde das sagen, wenn irgendein rassistischer Mord passiert.
Ja.
Dann würde ich ja, also ich meine, es ist ein bisschen Whataboutism, ja, okay. Es ist eine andere Diskriminierungsform. Aber trotzdem würde ich doch da nicht die Schnauze halten, nur weil es mich nicht betrifft.
Ja, voll. Aber trotzdem denke ich mir, checke, vielleicht muss sie hier unterscheiden. Vielleicht muss sie sagen, weißt du, ich denke mir so, bitte halt deine Schnauze, erzähl mir nichts von patriarchaler Gewalt, Jürgen. Geh erstmal und rede mit Lukas über eure Scheißprobleme. Aber redet nicht mit mir.
Nee, mit mir nicht. Mit der Welt.
Ja, aber weißt du, da denke ich mir auch, ich sehe schon die Online-Feministen, die da jetzt schon wild ihre Reels drehen und dann die Klicks abkassieren bis morgen und dann eine Spiegelkolumne angeboten bekommen.
Ja, das ist wieder das strukturelle Problem dahinter. Dass die dann halt eine Spiegelkolumne angeboten
haben. Da möchte ich mir doch einfach nur die Augen auskratzen. Ja. Aber dann, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, du als feministischer Mann, du als femininer, feministischer Mann im Internet, könntest ja auch einfach, und das könnten wir natürlich auch tun, in jeder, also analog sich verhaltend zu dieser Diskriminierungsform, könnten wir natürlich auch sagen, okay, ah krass, hier passiert gerade was, davon bin ich nicht betroffen, aber ich will mein Maul nicht halten, dann teile ich halt meine Reichweite. Nämlich mit denjenigen, die betroffen sind.
Genau. Ihr könnt, also was ihr auf jeden Fall machen könnt, ohne dass euch irgendjemand einen Strick draus drehen wird, ist Sachen reposten. Das ist ja wohl mal das Bär-Bär-Bär-Bär-Minimum. Weil das Ding ist, leider hören ja auch Männer anderen Männern eher zu. Und wenn ihr Männer im Umkreis habt, im Umfeld habt, die vielleicht noch nicht so die Knackpunkte gecheckt haben, dann werden sie euch eher zuhören als mir. Ist halt leider nochmal ein Fakt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich irgendwie in irgendeiner Form positioniert und nicht einfach so unterm Radar sich denkt, oh, wie schlimm. Also, die sind mir einfach nicht sauer genug. Und natürlich, bestimmt, wenn sich jetzt irgendwie ein paar Männer das zu Herzen nehmen, was ich gerade gesagt habe, und was posten, werde ich es vielleicht auch nervig finden, wenn ich es sehe. Aber es ist mir trotzdem lieber, dass sie es machen, als wenn sie es nicht machen. Ihr müsst einfach jetzt at this point damit leben, dass es vielleicht peinlich ist. Aber es ist trotzdem besser, als es nicht zu machen.
Peinlich, aber besser als nix.
Ja.
Okay, ihr würdet sagen, das ist das Schlusswort.
Nee, warte mal.
Oh! Hier wird sich nochmal aufgerichtet. Nee, warte mal.
Ich würde gerne an der Stelle, weil wir jetzt gerade darüber reden, was Männer zu tun und zu lassen haben. Heute hat Özge, von der haben wir ja heute schon mal gesprochen, eine Story gepostet, die ich mir runtergescreenshottet habe, weil ich es interessant fand, weil sie nämlich genau dieses Thema aufgemacht hat. Sie hat geschrieben in ihrer Insta-Story: Unabhängig von dem absoluten Horror, den Colleen mutmaßlich erlebt hat, kann es sein, dass die Selbstbeschreibung von Männern und ihr tatsächliches Verhalten gegenüber Frauen im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. Will sagen, kann es sein, dass sie gestörter sind, je mehr sie darüber reden, Feministen zu sein, und dass man die, bei denen man in Sicherheit ist, am ehesten daran erkennt, dass sie zu diesen Themen ihr Maul halten. Kämpfen wir also letztlich immer alleine, haben wir wirklich nur uns.
Hm.
Und daraufhin haben sich ein paar Männer per DM bei ihr gemeldet.
Mhm.
Und ich fand es spannend, was da stand, weil es irgendwie so ein bisschen das bestätigt hat, was ich mir eh schon dachte. Zum Beispiel, einer schreibt, keine Ahnung, was ich tun soll, to be honest. einer schreibt, ich weiß keine Lösung, finde mich als Kerl aber in der von dir beschriebenen Zwickmühle wieder. Eigentlich möchte ich in diesen Kommentarspalten nichts schreiben, weil das nicht mein Ort ist, erst recht nicht meine Bühne. Nächste Frage wäre auch, was kann ich als Kerl dort überhaupt schreiben, was nicht etliche Frauen vor mir schon besser geschrieben haben? Und andererseits klingt ein Schweigen schnell nach Komplizenschaft, nach geht mich doch nichts an. Und ich verstehe die Zwickmühle und die ist auf jeden Fall da. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so lange mit der einen Option gelebt, dass sie einfach ihr Maul halten.
Mhm.
Und wir merken ja, dass wir damit nicht weiterkommen.
Mhm.
Und ich glaube einfach, es ist ein bisschen ein Ding von Masse. Wenn mehr Männer sich das trauen und es nicht mehr so heraussticht, dann ist es auch keine Bühne mehr. Weil wenn ich in der Kommentarspalte was schreibe, um zum Beispiel rassistisches Verhalten anzuprangern, dann ist das, glaube ich, keine Bühne. Weil es so normal ist, dass sich Frauen äußern zu sowas, dass es dann irgendwie nicht raussticht. Und ich glaube, an den Punkt müssen wir kommen, dass es ja nicht mehr raussticht.
Ich glaube, es macht halt einen Unterschied, vielleicht weil ich jetzt gerade so krass gerantet habe, ob jemand eine Person mit Reichweite ist, die daraus Profit schlägt, indem sie Inhalte selbst generiert, die dann wiederum Reichweite schaffen und ihr zu Prestige verhelfen, oder ob jemand direkt in einem Kontakt mit anderen Leuten irgendwie ein Gespräch sucht oder betroffenen Stimmen verstärkt, indem Sachen geteilt werden,
ja,
oder ja auch vielleicht halt eine normale Insta-Story von einem normalen Mann ja die Leute erreicht, die direkt in seinem Umfeld stehen.
Genau.
Im Gegensatz zu so einem Creator-Account, sage ich mal.
Genau, genau. Und ich verstehe jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr Leute seid, die halt super selten überhaupt irgendwas auf Social Media posten, natürlich ist es dann irgendwie weird, wenn ihr nur zu feministischen Sachen was postet oder so. Aber jeder halt so, wie es, also eine Freundin von mir, Liz, hat auf Blue Sky letztens geschrieben: Warum können Männer nicht einfach so reagieren, wie sie sich mit Sachen fühlen? Also zum Beispiel, versuch doch mal, diesen Fall einfach so zu betrachten, was macht es mit mir, dass ich das erfahre?
Ich glaube, es ist ihnen scheißegal.
Ja, aber das kann doch nicht sein.
Ich glaube, es ist aber so.
Gott, ey.
Ich glaube nicht, dass es was mit denen macht, emotional.
Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man von keiner einzigen Diskriminierung betroffen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dazu führt, dass du bestimmte Sachen einfach gar nicht nachvollziehen kannst. Aber es macht mich so ratlos irgendwie.
Mhm.
Weil das muss doch was mit einem machen, wenn man sowas hört.
Ja.
Stell dir vor, es wäre deine Mutter.
Das ist so geil, was Leute für Krücken brauchen, um fucking Empathie zu entwickeln.
Ja. Also muss ich kurz meinen Satz noch zu Ende führen.
Entschuldigung.
Liz meinte, wenn Männer sich unsicher sind, wie sie darauf reagieren sollen, dann sollen sie mal in sich reinhören und überlegen, wie fühlen sie sich damit, und genau das einfach nach außen tragen. Macht euch das sauer, dann sagt es.
Ja, aber was, wenn sie dann sagen, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt, emotional macht es nichts mit mir.
Dann tragt es bitte auch nach draußen, weil dann weiß ich Bescheid. Also, ja, keine Ahnung.
Hm.
Was war jetzt mein Punkt?
Also fairerweise, ich check, wenn das Initialgefühl nicht Wut ist. Ich bin auch, wenn die Nachrichten lese, in der Regel innerlich tot.
Ja.
Aber selbst dann gibt es eine rationale Erklärung für, es klingt irgendwie so dumm, aber ich finde, selbst dann kannst du ja nachdenken und dir denken, oh, das ist eine Scheißsituation, könnte man vielleicht was dran ändern.
Ja.
Rein rational,
und
wenn schon kein Gefühl besteht.
Und was finde ich wichtig, dass die Leute wissen.
Mhm.
Also es geht ja auch nicht darum, nur zu sagen, ich bin sauer, sondern auch zu sagen, was passieren müsste, damit vielleicht irgendwann mal irgendwas besser wird.
Mhm.
Und sich damit auseinanderzusetzen und so weiter. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob Männern jemals bewusst sein kann, was es auch mit Frauen macht, wenn sie einfach nur so eine Story lesen, ohne überhaupt betroffen zu sein. Mhm. Aber es haut ja alle von uns so krass wieder aus dem Leben raus für kurze Zeit. Also ich verstehe nicht, also uns geht's allen schlecht,
ja,
wenn wir sowas lesen.
Ja.
Und es ist jetzt auch, also allein schon diese ganze Epstein-Geschichte in den letzten Monaten war so anstrengend, allein das zu wissen und zu erfahren und keine Ahnung.
Epstein und wirklich gleichzeitig Pelicot.
Ja, Gott.
Dann, was gab's noch? Es ist ja nicht so, als ob es jemals aufhören würde.
Und jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte lese, geht's mir schlecht. Und ich bin, also uns allen geht es schlecht.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das Männern bewusst ist, dass du gar nicht in irgendeiner Form betroffen sein musst. Weil wir sind ja seit unserer Geburt an Tag 1 irgendwie mit betroffen an diesem System. Mhm. Ich habe irgendwann mal so einen sehr schlauen Satz, wahrscheinlich auf TikTok, gehört.
Gelesen.
Wo eine meinte, Frauen hassen Männer als System, aber Männer hassen Frauen als Menschen. Und irgendwie stimmt's leider. Und es wird auch nicht besser. Also jetzt mit dieser ganzen Manosphere und diesem ganzen Maskulisten-Scheißdreck, der so krass Überhand nimmt, habe ich das Gefühl, dieser Graben zwischen Männern und Frauen ist so weit auseinander wie noch nie. Ja. Was einfach nur daran liegt, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte selber entscheiden können, was wir wollen und nicht mehr abhängig sind von Männern. Und das ist so eine heftige Diskrepanz, dass die Handvoll Männers auf der Welt, die verstanden haben, dass das ein Problem ist, bitte einfach nicht die Fresse halten wollen.
Ja, ich finde das, was du jetzt als letzten Punkt angesprochen hast, ist ein wahnsinnig wichtiger. Nicht nur, weil es ein perfekter Teaser ist auf unsere nächste Folge. Übernächste Folge, sorry.
Übernächste.
Was hat Hannah Montana damit zu tun?
Nächste Woche reden wir über Hannah Montana. Das wird lustiger dann. Versprochen.
Ja, versprochen, aber danach geht's wieder hart weiter. Da sprechen wir nämlich über Incels. Und das war die perfekte Überleitung zu einem Buch, das ich vielleicht an dieser Stelle noch empfehlen wollen würde. Es ist nämlich von Susanne Kaiser, die ein Buch darüber geschrieben hat, wie mit Frauenfeindlichkeit letztendlich Politik gemacht wird. Es heißt Politische Männlichkeit. Das habe ich schon 100.000 Mal empfohlen. Das ist ein sehr gutes Buch. Und da geht es eben darum, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Das Buch ist schon ein paar Jahre alt, 2020, und es könnte nicht aktueller sein. Sie hat wirklich alles vorhergesagt, was jetzt gerade passiert. Ja. Nämlich, dass frauenfeindliche Hurensöhne, nein, wir haben gesagt, nichts Justiziables.
Frauenfeindliche
Männer.
Hurensohn müssen wir eigentlich auch aus dem
Repertoire streichen, ja, ich weiß.
Leider scheppert das Wort so.
Ja, es scheppert wirklich. Ich sag immer, das ist mein
dein Toxic Trait.
Ja, dafür werde ich mal gecancelt. Nun gut, jetzt ist es.
Wenn ihr Bock habt, jetzt.
Jetzt cancelt mich!
Oh Gott.
Apropos, ich habe die Note für meine Masterarbeit wieder bekommen über SexarbeiterInnen.
Und?
1,3.
Geile.
Danke.
Das lasse ich auf jeden Fall drin.
Naja, auf jeden Fall geht es darum, eben wie aus diesem ganzen Konglomerat an Geschlechterstereotypen und Frauenhass und Transfeindlichkeit und Männer müssen stark sein und Frauen müssen reguliert werden, bla blups.
Sich unterordnen,
Politik gemacht wird. Und darüber reden wir dann übernächste Woche. Schön.
Yippie.
Gut.
Boah, wir haben bestimmt 20.000 Details vergessen, aber bear with us. Es tut uns leid. Wir mussten schnell reagieren.
Ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich ein emotionaler Klotz, was so Nachrichtenthematiken angeht, eigentlich. Und in letzter Zeit erwischen mich so Sachen aber immer wieder ein bisschen kalt. Also zum Beispiel dieses Thema hier, ich merke, ich bin nämlich auch eine von den Kolleginnen, die nicht wütend wird. Also ich lese es nicht und werde wütend. Mhm. Erstmal bin ich so, okay. Und jetzt merke ich so, ich bin die ganze Zeit close to cry.
Ja.
Also,
es macht einen so dünnhäutig immer.
Ja. Und ich merke, es ist vielleicht ein falscher Satz und so und mir laufen hier gleich einfach die Tränen aus den Augen.
Ich hatte schon den Moment, wo ich so in der Küche gestanden habe und so kurz so so ein Kloß hochkam.
Ja, das hatte ich auch schon.
Yep.
Naja, perfekt. Dann sehen wir uns mal nächste Woche wieder mit Hannah Montana.
Yippie! Ja, okay. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt irgendwas hier mitgenommen.
Und? Ja, hoffe ich auch.
Bleibt ruhig wütend. Ich glaube, es ist besser als
jede
andere Emotion in Bezug mit diesem Thema.
Ja.
Hey.
Tschüss.
Tschüss.